Nächsten Freitag ist es soweit, der astronomische Frühlingsbeginn. Endlich werden viele denken, endlich ist der Winter vorbei, die eiskalte Jahreszeit ist dann vorbei und schon jetzt merken wir, dass die Tage immer länger werden. Das freut mich ganz persönlich, ich gestehe, ich leide im Winter auch unter Winterdepressionen. Und freue mich, wenn ich den Winter jetzt abschütteln kann und wenn endlich so die Sonne rauskommt. Und wir haben ja letzten Sonntag schon bei herrlichem Sonnenschein hier gemeinsam eine Party gefeiert, könnte man sagen, als wir unser 19-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Wir erwachen mehr und mehr aus dem Winterschlaf, schütteln unsere Winterdepression ab. Mit dem Frühling beginnt auch die Wandersaison und du hast es eben schön auch gesagt. Unterwegs, ihr habt euch verwandert. Viele zieht es hinaus in die Natur, endlich die frische Luft, die tolle Natur, die in all ihrer Pracht erblüht, die Vögel, die dann anfangen zu zwitschern. Ach, ein tolles Gefühl. Romy und ich, meine Frau, wir gehen gerne wandern. Wir gehen sehr gerne in Wiedenest an der Biblisch-Theologischen Akademie, wo wir gemeinsam studiert haben. Und wo wir uns auch kennengelernt haben, sind wir ganz oft spazieren gewesen. Wir können uns dabei wundern. Leider, muss man sagen, leidet dieses Hobby gerade. Wir haben einen kleinen Sohn, der mag spazieren gehen. Der Wagen und spätestens nach einer halben Stunde hat er keine Lust mehr. Er möchte ja auch raus, er möchte lieber selber krabbeln. Er fängt gerade langsam an zu laufen, aber mit draußen laufen klappt es noch nicht so ganz. Also, das ist gerade ein wenig schwierig mit dem Spazierengehen. Ich freue mich sehr, wenn der Kleine etwas größer wird, wenn er selber auf eigenen Beinen steht. Dann hoffe ich, dass wir gemeinsam wieder auch zu dritt dieses Hobby frönen können. Sabine, du hast es eingangs schon erwähnt, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe in der Passions. Wir begeben uns auf einen Weg gemeinsam. Einen Weg, wo wir uns ganz intensiv Gedanken darüber machen, welche Station Jesus so auf seiner. Wir beobachten ihn und schauen, wie geht er da. So schnüren wir uns die Schuhe. Wir packen Proviant ein. Hier vorne steht ein Rucksack. Wir nehmen unsere Walking Sticks hier hinten an der Wand. Ich persönlich brauche sie noch nicht. Es kommt sicherlich irgendwann noch dazu. Wir machen uns auf den Weg. Wir gehen raus und ziehen los gemeinsam. Gemeinsam mit Christus, gemeinsam auf dem Weg zum Kreuz. Ich lade Sie, ich lade dich ein, in den nächsten Wochen mitzukommen, mitzuwandern, dabei zu sein. Wir sind gemeinsam und wir folgen Jesus auf seinen schweren Weg. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass wenn er sich nun auf den Weg nach Jerusalem machen wird, das ist nicht leicht. Und bereits bevor er überhaupt sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hat, kündigt er sein Leiden seinen engsten Begleitern an. Wenn wir in das Markus-Evangelium schauen, da finden wir drei Leidensankündigungen im Vorfeld. Dreimal kündigt Jesus seinen Jüngern mit, ich werde leiden, ich werde sterben. Der Weg, der vor ihm liegt, wird ihn durch ein tiefes. Und ich möchte bei der ersten Leidensankündigung im Markus-Evangelium stehen bleiben und uns einige Verse aus Markus 8 eintragen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte ihn mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seinen Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Einen Menschen die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst nimmt. Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinem Wort steht, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit, werde vieles erleiden müssen und ich werde sterben. Klar und deutlich formuliert Jesus diese Worte, sagt sie seinen Jüngern, er bereitet sie auf das vor, was auf ihn zukommen wird. Ich werde vieles erleiden müssen. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Ich werde sterben. Kapiert ihr das? Mehr als 2 Jahre waren die Jünger mit Jesus unterwegs. Sie haben Erstaunliches gesehen. Sie haben viel mit Jesus erlebt. Großartige Wunder, unglaubliche Heilungen. Jesus ging über das Wasser. Auf sein Kommando hin beruhigte sich der Sturm. Tausende Menschen wurden mit ein paar Fischen, ein paar Laiben Brot satt. Kranke wurden gesund, Tote wieder lebendig. Christus predigte mit einer Vollmacht, die man bis da. Und man muss wirklich sagen, das Resümee, das wir hieraus ziehen können, es lief gut für Jesus und seine Jünger. Sie waren erfolgreich, sie waren im Volk angesehen, sie wurden geliebt, sie hatten einen riesigen Fanclub. Wo Jesus auftauchte, da rannten die Menschen von überall zusammen, um ihn zu sehen, um ihn zu hören. Es gab die Hardcore-Fans, die Jesus ständig nachreisten. Wir würden heute von Stalking sprechen. Die Menschen waren begeistert von Jesus. Innerhalb einen Namen gemacht. Ohne irgendeine besondere PR-Strategie, ohne moderne Medien. Es gab keine Flyer, die er verteilt hat. Es gab keine modernen Kommunikationsmittel wie Facebook und was es so alles gibt. Und trotzdem, wo er auftauchte, war er Thema Nummer 1. Er war. So sehr Jesus aber vom einfachen Volk geliebt wurde, so sehr eckte er bei den religiösen Führern, bei den Eliten. Sie rissen sich darum, ihn zu sehen, ihn zu. Es gab viele Feinde. Die war Jesus die größte Katastrophe, ein Super-GAU. Sie fühlten sich von ihm ins Abseits gedrängt. War ihnen haushoch überlegen. Er diskutierte die Pharisäer, die Sadduzäer an die Wand. Er blamierte sie öffentlich, stellte sie bloß, deckte ihre Lügen auf. Er kritisiert einer Zeit, wo Scham und Ehre in der Kultur. Das bedeutet, dass jemand einen Gesichtsverlust erlebt. Das ist eine Riesenschmach. Da muss man sich nicht wundern, dass Jesus viele Feinde hat. Er warnte die Menschen vor den Pharisäern, vor den Sadduzäern. Und das grenzt schon an Rufmord. Jesus war definitiv nicht konfliktscheu. Und hinzu muss man sagen, kommt sein unmögliches Benehmen. Er brach ein Tabu nach dem anderen. Er hing ab mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit den Zöllnern, mit den Huren, mit den Bettlern. Würdevoll sieht anders aus. Und hinzu kommt, dass Jesus die Hierarchie der damaligen Gesellschaft auf den Kopf stellt. Normalerweise, wenn du in einen neuen Ort kommst, dann gehst du erst zu den religiösen Führern, erst zu den Politikern oder den Eliten der Stadt und machst ihnen deine Aufdeutet, den Führern des Volkes Respekt zu zollen. Er geht zu den Bettlern, zu den Zöllnern, zu dem Abschaum der Gesellschaft. Und das ärgert die Prominenz, ist doch klar. Da muss man sich nicht wundern, dass viele Menschen Jesus am liebsten tot sehen würden. Ich bin mir auch sicher, dass manche Politiker, dass manche religiösen Führer versucht haben, Jesus für ihre Zwecke, charismatischer Leiter, den könnten wir wunderbar für unsere Partei gebrauchen. Aber Jesus war nicht zu bändigen. Er ließ sich nicht einspannen. Er ließ sich nicht instrumentalisieren für andere, schon gar nicht wegloben. Political Correctness, das kannte er nicht. Nein, Jesus war bestimmt kein einfacher Typ. Auch die Jünger kamen mit Jesus oft an ihre Grenzen. Und so auch an diesem besagten Tag. Ich stelle mir das so vor, sie sind zusammen, Jesus und seine Jünger, ein wenig abseits von der Volksmenge. Sie unterhalten sich. Sie genießen die Zeit, sie haben viel Erfolg, es läuft gerade richtig gut. Sie werden geliebt vom einfachen Volk, einige scherzen vielleicht von den Jüngern, es wird gelacht. Es geht ihnen gut, der Plan, den sie haben, scheint aufzugehen. Sie genießen die Zuwendung Jesu, Sie genießen es, mit ihm unterwegs zu sein, mit diesem ganz besonderen Mann. Täglich sagt Jesus Dinge oder er tut Dinge, die sie ins Staunen versetzen. Und ich bin mir sicher, da hatte sich schon so diese gewisse Erwartungshaltung bei den Jüngern eingeschlichen. Was würde heute wieder passieren? Was würden wir heute wieder mit Jesus erleben? Großartige Dinge. Vielleicht auch, wen würde heute Jesus in die Pfanne hauen? Ich freue mich auf dieses Streitgespräch. Also da ist schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass man mit Jesus viele Abenteuer, viele Überraschungen erleben kann. Und das, was Jesus sagt, haut sie völlig unerwartet, aus heiterem Himmel sozusagen, auf nüchternen Magen, teilt Jesus ihnen mit, ich werde vieles erleiden müssen, ich werde sterben. Man kann sich vorstellen, die gute Stimmung von jetzt auf gleich auf den Nullpunkt. Sprachlose und geschockte Gesichter. Stellen wir uns vor, unser bester Freund, die beste Freundin teilen uns persönlich irgendwann mit, hör mal, ich war beim Arzt, folgende Diagnose, ich habe Krebs, ich werde sterben, mir bleibt noch ein halbes Jahr. Stellen wir uns vor, unser Ehepartner, unsere Ehepartner kommen von einer Untersuchung zurück mit der Diagnose, hör mal, ich habe einen Tumor im Kopf, ich werde sterben. Ich denke, auch wir sind geschockt, wir sind völlig überfordert. Stellen wir uns vor, jemand aus unserer eigenen Familie ist todkrank. Die Ärzte haben ihn aufgegeben. Das kann nicht sein. Du irrst dich, die Ärzte irren sich, das ist unmöglich. Du kannst mich doch nicht verlassen und mich im Stich lassen. Ich will und kann nicht ohne dich sein. Dann vielleicht haben. Und genau so fühlen sich die Jünger, als Jesus ihnen sagt, ich werde leiden, ich werde sterben. Sie sind geschockt und begreifen nicht, was Jesus ihnen gerade gesagt hat. Dass Jesus auch gesagt hat, ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen, das haben sie gar nicht gehört. Sie sind so perplex, sie sind so überfordert. Und einer, ganz typisch für den Jüngerkreis, ergreift die Initiative. Er will nichts davon hören. Und die Reaktion, die hier beschrieben wird, ist ziemlich heftig. Da nahm Petrus Jesus beiseite und versuchte ihn mit aller Macht davon abzubringen. Andere Übersetzungen sprechen von Tadeln, von Zurechtweisen. Aber wenn wir uns die ganzen Übersetzungen anschauen, ich glaube, sie sind recht harmlos übersetzt. Wenn man sich das griechische Wort anschaut, was da steht, dann muss man von einer scharfen Zurechtweisung sprechen. Es ist nicht ein Tadeln im Sinne von, nu, 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 sag doch sowas nicht. Nein, es ist eine scharfe Zurechtweisung nach dem Motto, spinnst du? Was fällt dir ein? Siehst du nicht, dass du alles kaputt machst, Jesus? Du solltest dich schämen, überhaupt daran zu denken. Das kannst du dir abschminken. Nein, nein, Jesus, du wirst weder leiden noch sterben. Schlag dir das aus den Kopf. Und ich stelle mir Petrus hier vor, hochrot, er flippt regelrecht aus. Es zeigt aber, wie heftig die Worte Jesu auf die Jünger gewirkt haben müssen. Die Reaktion des Petrus zeigt, wie unvorstellbar es für die Jünger ist, dass Jesus leiden und sterben würde. Soll all das, was wir in all diesen Jahren, in diesen 2 Jahren aufgebaut haben, umsonst gewesen sein? Es läuft gerade so gut. Der Plan entwickelt sich prächtig. Das einfache Volk liebt uns, sie stehen hinter uns. Jesus ist auf dem besten Weg, ein König zu werden. Für Petrus und die Jünger ist völlig klar, Jesus wird, wenn er nach Jerusalem kommt, die Macht an sich reißen. Er wird die Besatzer, die verhassten Römer vertreiben. Er wird den korrupten König Herodes stürzen und selbst als König in Jerusalem herrschen. Das ist ihr Plan. Endlich würde das lang erwartete Friedensreich aufgerichtet werden. Die Menschen würden in Frieden und Wohlstand leben. Und die Jünger würden als Menschen mit Christus zusammen regieren. Und nun bringt Jesus selbst all das den Jüngern überhaupt nicht ins Konzept. Die Jünger wünschen sich einen mächtigen Messias und keinen leidenden Messias. Christus bringt das Idealbild in Gefahr. Und ganz abgesehen davon, sie lieben Christus. Sie wollen nicht, dass ihm irgendwas zustößt. Sie wollen nicht, dass er leidet. Sie wollen ihn nicht verlieren. Sie wollen nicht, dass die schöne Zeit, die sie mit ihm hatten, zu Ende ist. Liebe Gemeinde, die Reaktion des Petrus ist völlig natürlich. Ich kann Petrus hier ganz ehrlich keinen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil, vermutlich würde ich ähnlich reagieren. Niemand möchte, dass sein Freund, seine Freundin, jemand aus der Familie, jemand aus dem Bekanntenkreis leidet, dass jemand stirbt. Und wenn es einen einfacheren Weg gibt, dann gehen wir diesen Weg. Wir umgehen das Leid gerne. Möchte seinen Freund Jesus davor bewahren, mit offenen Augen ins Verderben. Möchte gerne den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Wie reagiert Jesus auf diesen Tadel von Petrus? Ebenfalls sehr heftig. Geh weg von mir, Satan, ruft er Petrus zu. Und ganz ehrlich, ich glaube, der saß, was von seinem Freund und Lehrer hört. Petrus hat es nur gut gemeint. Er möchte Jesus um jeden Preis schützen. Und dann muss er sich von Jesus anhören, geh weg von mir, Satan. Er will Christus nur schützen. Petrus ist eine Kämpfernatur. Wir werden das später sehen im Garten Gethsemane, wo er das Schwert greift, um Christus zu verteidigen. Er möchte nicht, dass Christus leidet. Und nun muss er erleben, wie Christus ihn mit Satan beschimpft. Das tut weh. Petrus ganz drastisch, es gibt keine Diskussion. Jesus eine große Versuchung. Deshalb reagiert er auch so heftig. Er möchte auch nicht sterben. Er hat Angst davor. Wir lesen das später ebenfalls im Garten Gethsemane, wo er zu seinem Vater betet, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Es macht ihm keine Freude, diesen Weg zu gehen. Petrus trifft Jesus hier an einer ganz wunden Punkte. Er versucht Jesus und nimmt dabei ganz unbewusst die Position Satans ein. Eine widergöttliche Position. Er möchte Jesus von seiner Bestimmung abbringen. Petrus schlägt Jesus eine andere Route vor, ein Weg, der leichter ist, den Weg des geringsten Widerstandes, ein Weg, der am Kreuz vorbeiführt. Und dieser Vorschlag ist teuflisch. Es ist eine Versuchung. Und deshalb reagiert Jesus hier so drastisch. Geh weg von mir, Satan! Unbewusst wird Petrus hier zu einer Gefahr. Und Jesus hält ihm den Spiegel vor und sagt, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern es ist menschlich. Und wir sehen in dieser Begebenheit, prallen die Perspektive Gottes und die menschliche Perspektive aufeinander. Gottes Plan mit Christus ist ein anderer als der Plan von Petrus, als der Plan der Jünger. Jesus weiß, es führt für ihn kein Weg am Kreuz vorbei. Er weiß, er darf den Weg des geringsten Widerstandes nicht gehen, denn dieser würde am Kreuz vorbeiführen. Ihm ist klar, das Kreuz ist das Ziel seines Weges. Es ist sein göttlicher Auftrag. Deshalb ist er doch auf die Welt gekommen, nicht nur um seinen Vater zu bezeugen, nein, auch um zu sterben am Kreuz für die Sünden der Menschen. Und nur so gibt es Rettung. Führt für ihn in diesem Moment kein Weg am Kreuz vorbei. Liebe Gemeinde, ich denke, das ist das Erste, was wir aus dieser Begebenheit lernen. Wenn wir mit Christus unterwegs sind, bedeutet es nicht, dass alle Wege, die wir zusammen gehen, schön ausgebaut sind. Sie sind nicht bequem zu gehen. Es sind keine Wege des geringsten Widerstandes. Es gibt auch dunkle Täler, es gibt auch die schwierigen Wege. So wie Jesus seinem Kreuz nicht ausweicht, sondern geradewegs zielgerichtet auf das Kreuz zugeht, so fordert er seine Jünger auf, ebenfalls. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Dieser Weg wird kein leichter sein. Im Jahr 2003 sind Diebe in einer Kirche in New York eingedrungen, sind eingebrochen. Und was sie geklaut haben, ist erstaunlich. Sie waren nicht auf der Suche nach Geld. Sie waren nicht auf der Suche nach irgendwelchen Computern oder tollen Gegenständen, die man hätte hinterher zu Geld machen können. Nein, sie klauten eine Jesusfigur am Kreuz, ein Kruzifix. Das Erstaunliche war, statt das ganze Kreuz zu klauen, was in diesem Moment viel, viel einfacher gewesen wäre, einfach das Kreuz mit der Jesusfigur mitzunehmen und rauszugehen. Nein, sie schrauben zuerst die Jesusfigur ab, lassen das Kreuz stehen und nehmen nur die Figur mit. Die Ermittler, die Priester, die Kirchenvorsteher, die haben gerätselt, was soll das? Warum macht sich jemand diese Mühe, diese Arbeit? Es muss ja schnell gehen, dass er sich die Arbeit macht und erst diese Jesusfigur vom Kreuz abschraubt und nur diese Figur mitnimmt. Die Figur war 1,20 Meter hoch, circa 100 Kilo. Warum macht sich jemand da so eine Arbeit? Ich ob da jemals eine Antwort darauf gefunden wurde, aber ich finde dieses Bild so bezeichnend. Im übertragenen Sinne ist es genau das, was Petrus möchte. Er möchte Christus, aber ohne das Kreuz. Petrus schlägt Jesus eine andere Route vor, eine Route, die am Kreuz vorbeiführt. Einen Weg, der gut ausgebaut ist, den man ganz bequem gehen kann. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Christus, ja, wir nehmen gern die Vorzüge des Glaubens mit. Wir nehmen gerne das mit, was uns gut tut am Glauben. Wir gehen lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist ganz normal. Wir wollen Christus und sein Heil. Würden wir lieber stehen lassen. Christus, ja, aber nicht das Kreuz. Seine Jünger auf, genau das Gegenteil zu tun. So wie er selbst nicht vom Kreuz abweicht, so fordert er seine Jünger auf, das Kreuz auf sich zu nehmen. Auch die Jünger haben das Kreuz zu tragen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Oh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir werden diesem Anspruch wahrscheinlich nie gerecht werden, weil wir uns immer ein Stück weit dagegen wehren werden. Aber Jesus sagt ganz deutlich, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Wir kennen diese Aussage vielleicht, ich habe ein Kreuz zu tragen. Wir sagen das dann manchmal ganz lapidar und meinen damit, dass jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen hat. Ja, angefangen von so täglichen Banalitäten bis hin vielleicht zu Krankheiten, da ist ein Unfall passiert und jeder hat irgendwie so sein Päckchen, sein Kreuz zu tragen. Aber ich denke, es bedeutet weitaus mehr, wenn Jesus darüber spricht.